Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Abend. Seit 13 Jahren ist Max Eberl Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach. Von fast Abstieg bis Champions League hat er alles mitgemacht. Die Ära könnte aber jetzt enden. Laut Sky, Sport 1, SED und der Bild-Zeitung hat Eberl den Verein darüber informiert, dass er zurücktreten möchte. Uli Schäfer.
Wann der Rücktritt von Max Eberl genau erfolgen soll, ist den Berichten zufolge noch offen. Möglich sei dies bereits in den nächsten Tagen oder spätestens am Ende der Saison, heißt es. Eberl ist seit Oktober 2008 Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach und hat die Borussia zu einem Topclub gemacht. Unter seiner Führung schaffte Gladbach unter anderem dreimal den Sprung in die Champions League. Zuletzt lief es aber nicht mehr so gut. Die Mannschaft steckt unter dem von Eberl für mehr als 7 Millionen Euro aus Frankfurt geholten Trainer Adi Hütter im Abstiegskampf. Und auch Eberl, dessen Vertrag noch bis Ende Juni 2026 läuft, geriet zuletzt immer mehr in die Kritik. Dass der 48-Jährige seinen Herzensclub verlassen will bzw. wird, hat der Verein allerdings bis jetzt noch nicht bestätigt.
Eine australische Siegerin bei den Australian Open. Für viele Jahre war das völlig normal. Von 1922 bis 1978 hat es nur 10 Turniere gegeben, wo das nicht der Fall war. Aber seitdem hat es keine australische Tennisspielerin geschafft, in Melbourne zu gewinnen. Ashleigh Barty könnte das ändern. Sie steht nach einem klaren Sieg gegen Madison Keys im Finale. Ina Kast berichtet.
Anders als vor 2 Jahren hat Ashleigh Barty dieses Mal ihr Halbfinale bei den Australian Open locker leicht gewonnen. Der Druck und die großen Erwartungen ihrer Landsleute scheinen der 25-Jährigen nichts mehr auszumachen.
Ich habe mich als Mensch und als Tennisspielerin weiterentwickelt. Ich bin eine komplettere Tennisspielerin. Und klar, ich habe auch mehr Erfahrung gesammelt. Ich liebe es immer noch hier zu spielen. Es zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Ich hatte bisher viel Spaß, aber hoffentlich war das noch nicht alles.
Ihre Finale Finalgegnerin Danielle Collins aus den USA spielt das Turnier ihres Lebens. Nach jahrelangen Schmerzen im Bauch hat sie 2018 die Diagnose bekommen, Endometriose. Es folgte im vergangenen Jahr eine Operation. Zysten am Eierstock wurden entfernt. Jetzt geht es ihr viel besser und sie steht zum ersten Mal im Finale eines Grand-Slam-Turniers.
Es fühlt sich fantastisch an. Es war eine lange Reise. Sowas passiert nicht über Nacht. Von klein auf habe ich jahrelang hart auf dem Tennisplatz gearbeitet. Es ist einfach unglaublich, nun auf dieser Bühne zu stehen, vor allem nach den ganzen gesundheitlichen Problemen. Ich bin einfach nur dankbar und könnte nicht glücklicher sein.
Und das Finale dann am Samstag. Jetzt in der Nacht spielt Rafael Nadal gegen Marco Berrettini im ersten Halbfinale der Männer. Danach folgen Stefanos Tsitsipas und Daniel Medvedev. Nach längerer Zeit mal wieder mit jemandem zu telefonieren. Das kann ganz nett sein, nicht aber unbedingt, wenn man als US-Außenminister in China anruft. Die USA schicken ja keine Politikerinnen und Politiker zu den Winterspielen. Chinas Führung verbittet sich aber Menschenrechtskritik aus den Staaten. Steffen Wurzel fasst zusammen.
Harmonisch lief das Gespräch zwischen Wang Yi und Antony Blinken erwartungsgemäß nicht ab. Chinas Außenminister Wang warf seinem US-Kollegen vor, die Olympischen Winterspiele stören zu wollen. Er rief Blinken auf, sich nicht weiter in die chinesischen Olympiavorbereitungen einzumischen. Hintergrund der chinesischen Vorwürfe ist die Kritik der Vereinigten Staaten an den Menschenrechtsverletzungen in China. Auch hat die US-Regierung angekündigt, die Winterspiele politisch zu boykottieren. Es werden also keine US-amerikanischen Politikerinnen und Politiker nach China zu den Spielen reisen. Zahlreiche internationale Menschenrechtsorganisationen hatten einen solchen politischen Olympia-Boykott gefordert. Ihm haben sich inzwischen auch weitere demokratisch regierte Staaten angeschlossen, zum Beispiel Großbritannien, Japan, Kanada, Belgien, Australien und Dänemark. Auch Deutschland wird keine hochrangigen Politiker nach Peking schicken. Allerdings spricht die Bundesregierung ausdrücklich nicht von einem diplomatischen Boykott.
Ein Sportdirektor geht wohl freiwillig, Max Eberl. Ein anderer ist nicht freiwillig gegangen, Thomas Kurschilgen. Der wurde im März vom Deutschen Schwimmverband fristlos entlassen. Gründe hat der DSV damals nicht genannt. Der Ex-Sportdirektor hält diese Kündigung für nicht wirksam und geht deswegen dagegen juristisch vor. Heute gab es den ersten Termin vor dem Landgericht Kassel. Andrea Schildke war mit dabei.
Vor Gericht wurden erstmals die Gründe öffentlich bekannt, warum der DSV seinen Sportdirektor fristlos gekündigt hatte. Thomas Koschilgen habe seine Pflichten verletzt, unter anderem im Umgang mit Missbrauchsvorwürfen gegen den ehemaligen Bundestrainer Freiwasserschwimmen Stefan Lurz. 2019 erhält Koschilgen eine E-Mail, in der eine Athletin entsprechende Anschuldigungen erhebt. Der Umgang des Sportdirektors damit wird aus dem Schriftverkehr deutlich, den der Richter aus den Akten zitiert. Demnach hatte Koschilgen die Ansprechperson für das Thema Prävention sexualisierte Gewalt genauso in den Fall involviert wie den damaligen Vizepräsidenten des Verbandes. Auch auf Grundlage dieser Belege hat Koschilgen im Saal Vorwürfe zurückgewiesen, er habe in dem Fall nichts unternommen. Vielmehr hätten öffentliche Spekulationen über den Kündigungsgrund seinen guten Ruf beschädigt. Für den Deutschen Schwimmverband erklärt Vizepräsident Ruhpieper, der Verband habe in der Öffentlichkeit keine Angabe dazu gemacht, warum dem Sportdirektor gekündigt wurde.
Es ist lediglich durch die Presse gemutmaßt worden, dass gewisse Vorgänge an einem Stützpunkt oder anderswo dazu geführt haben, dass Herr Koschilgen dann von uns entlassen wurde. Das waren aber Mutmaßungen. Wir haben keine Erklärung weder über den Kündigungsgrund noch über den Zeitpunkt und so weiter abgegeben.
Als weiteren Kündigungsgrund führt der DSV an, Koschilgen habe als Sportdirektor Fördermittel für eine Trainerstelle beantragt, die er gar nicht hätte beantragen dürfen. Auch diesen Vorwurf hat Koschilgen zurückgewiesen und erläuterte in diesem Zusammenhang die Vorgehensweise beim Stellen solcher Anträge. Ein dritter Grund für die Kündigung war nicht Gegenstand der Verhandlung, da der DSV diesen erst am Tag zuvor eingereicht hatte. Zu einem vom Richter mehrfach vorgeschlagenen Vergleich kam es nicht. Wann ein Urteil fällt, ist unklar.
Eine gütliche Einigung ist also dort im Moment zumindest nicht in Sicht. Spektakuläre Touchdowns, ein Tom Brady, der fast mal wieder einen riesen Rückstand aufholt, Siege in letzter Sekunde. Das vergangene NFL-Wochenende war eines der spannendsten und besten der Geschichte. Dementsprechend groß war auch das Interesse des Publikums. Millionen von Menschen haben zugeschaut und dementsprechend wertvoll sind auch die Werbeplätze. Und die NFL arbeitet auch daran, dass das so bleibt. Katrin Brandt über die Medienmacht der Football-Liga, die vielleicht auch bald nach Deutschland kommt.
52 Millionen Menschen in den USA hatten am Abend des 23. Januar stark erhöhten Puls.
Oh my gosh, one of the great games you'll ever see.
Das sei eines der großartigsten Spiele in der Geschichte der NFL gewesen. Da waren sich die Kommentatoren schnell einig. Die Kansas City Chiefs und die Buffalo Bills hatten sich ein irres Match geliefert, das in der Verlängerung mit einem Sieg für die Chiefs endete.
Chiefs win right there.
52 Millionen Zuschauer in der Spitze, 43 Millionen im Schnitt. Und das bei einem Playoff-Spiel, das war spektakulär. Football ist und bleibt König in den US-Medien. Unter den 100 meistgesehenen Sendungen waren voriges Jahr 75 Football-Übertragungen. Nummer 1 ist und bleibt der Super Bowl. Und so konnte die NFL voriges Jahr Fantasiesummen bei den neuen Verträgen mit den Fernsehsendern einnehmen. 110 Milliarden Dollar für 11 Jahre. Neu dabei die Plattform Amazon. Sie wird bald die Donnerstagsspiele übertragen. Das kann Zuschauer kosten, sagt Ben Fischer vom Sports Business Journal. Aber
sie nehmen womöglich einen kurzfristigen Rückgang bei der Reichweite und den Preisen für Werbung hin, um damit langfristig Amazon mit in den Mix zu nehmen und Amazon zu einem Wettbewerber aufzubauen, der eines Tages gegen die Fernsehsender um die vollen Übertragungsrechte kämpft.
Für die 17 Donnerstage zahlt Amazon etwa 1 Milliarde Dollar im Jahr, also rund 900.000 Euro. Dafür bekommt man in Deutschland schon fast die Rechte an der ersten und zweiten Bundesliga. Sie kosten 1,1 Milliarden Euro jährlich. Der lange Arm der NFL reicht sogar bis ins Kinderzimmer. Touchdown für die San Francisco 49ers und aus 4 Kanonen ergießt sich tonnenweise grüner Schleim über das Spielfeld, virtuell natürlich, zu sehen beim Kindersender Nickelodeon. Echter Football, verständlich aufbereitet und voller cooler Bildideen. Mitte Januar wollten das 1,3 Millionen Menschen sehen, nicht viel im Vergleich. Aber die NFL braucht sie als Zuschauer der Zukunft, sagt Journalist Fischer.
Die bloße Vorstellung, etwas um 1 Uhr zu gucken, weil es dann stattfindet, statt es wann immer du willst auf YouTube anzusehen, die ist wirklich schräg für einen 13-Jährigen von heute. Diese Gewohnheiten kommen also nicht von selbst und das macht ihnen strategisch wirklich große Sorgen.
Und noch einen Markt hat die NFL fest im Blick: Deutschland. Diesen Herbst noch könnte das erste Auswärtsspiel stattfinden in München, Düsseldorf oder Frankfurt. Die Entscheidung wird vor dem Super Bowl im Februar erwartet. Und? Was hört man so?
Immer wenn das Thema hochkommt, heißt es, das Stadion ist so nett. Man könnte ein Football-Oktoberfest machen. Also nichts gegen Frankfurt und Düsseldorf, aber wenn ich jetzt wetten sollte, würde ich mein Geld auf München setzen.
Der Sportjournalist Ben Fischer im Beitrag von Katrin Brandt. Und damit endet Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch einen guten Abend.